Zum 9. Dezember ist der Daniel auf Natur. Und dann bringt er die Jungs von Herrenmagazin auf Spur. Und dann macht er noch Let's Dance, denn auch das hat seine Fans. Und deshalb ist er einfach 40 Wochen raus.
Seid ihr so eine Band, die auf der Bühne nicht redet?
Ja, genau. Wir reden
kein, eigentlich. Kein einziges, Leute, geht's euch gut?
Nee, auf gar keinen Fall.
Habt ihr Bock? Nee. Was gibt's noch?
Hello Boys and Girls and everybody in between. Das ist, glaube ich, das Größte der Gefühle.
Schön, dass ihr hier seid. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und das war's.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wie ihr gerade hört, sitze ich in einer Küche und ich sitze in meiner Küche. Und ich habe nicht nur zwei Flaschen Wein, Traumpaar von Lidl, und ein paar Carlsberg auf dem Küchentisch stehen, sondern ich habe auch eine Band, ein Duo mit dem Namen Fails Lefty, wenn ich das richtig ausspreche. Fails Lefty.
False Lefty.
False Lefty. False Lefty. haben wir den Gitarristen Tom und die Schlagzeugerin Vera.
Genau.
Allen. Mann, das heißt, die Frage ist jetzt einfach, bist du jetzt Ire, bist du jetzt Waliser, bist du jetzt
Kölner,
Oldenburger, oder bist du jetzt Oldenburger? Was bist denn du eigentlich, Tom?
Alles.
Alles, was du willst.
Ich kann es dir gar nicht sagen, ich bin überall und nirgendwo groß geworden. Mein Vater war Soldat und ich bin in England groß geworden, ich bin in Mönchengladbach groß geworden, dann war ich lange Zeit Wahlkölner und jetzt bin ich auch im Norden.
Das heißt, du bist die ganze Zeit immer unterwegs gewesen.
Genau, mein Vater wurde immer hin und her stationiert, sowohl in England als auch in Deutschland.
Das heißt, du bist zweisprachig aufgewachsen?
Ja.
Ah, okay. Wo habt ihr beide euch kennengelernt?
Auf Tinder. Auf Tinder, im Pott war das noch. Ich habe damals in Bochum gewohnt und Tom in Essen. Ja, und dann sind wir gemeinsam nach Köln und jetzt sind wir gemeinsam in den Norden.
Meine Frage wäre nämlich gewesen, wart ihr vorher ein Paar, bevor ihr zusammen entschieden habt, wir machen Musik, oder habt ihr zusammen Musik gemacht und dann wurdet ihr ein Paar?
Andersrum. Also wir waren erst ein Paar und haben dann Musik gemacht. Ja.
Wie lange hat das gedauert, bis du gesagt hast, du, ich kann drei Saiten auf der Gitarre spielen?
Das hab nicht ich gesagt, das hat Weber gesagt. Das war eine sehr, sehr betrunkene Idee. Es benötigte viel günstiges britisches Dosenbier. Und ich hatte halt vorher immer auf sechs Seiten noch gespielt und der berühmte Writer's Block war eingetreten. Ich konnte nicht mehr schreiben, ich war einfach gelangweilt vom Mucke, sowohl als Konsument als auch als Künstler. Und immer wenn ich ein paar Bierchen getrunken hatte, fing ich halt an zu jammern. Und irgendwann drehte sich Weber um und war so: Entweder du änderst jetzt was oder du hältst die Fresse. Ich kann mir den Scheiß nicht mehr länger anhören. Und dann war ich so, ja, aber was soll ich denn ändern? Und dann sagtest du, ja.
Was sagtest du damals, Weber?
Sagte ich damals, ich weiß es nicht mehr im Wortlaut, aber ich muss irgendwie sowas gesagt haben wie, na komm, ich werde doch wohl irgendwie, ich wollte schon immer mal Schlagzeug spielen und irgendwie sowas gesagt von wegen, ja, ich werde doch ein Beat spielen können und da muss es aber irgendwie was Besonderes sein, dann kommen wir machen drei Trommeln, damit kriegt man doch ein Beat hin und da musst du aber irgendwie auch was ändern, dann machst du drei Saiten. Und dann war das irgendwie, haben wir glaube ich auch den Bandnamen schon gehabt und so und wir haben irgendwie so rumgesponnen und weitergesoffen. Und dann haben wir die Idee auch wieder vergessen. Also es war einfach wirklich ein Joke, es war ein betrunkener Witz, den wir aber dann irgendwann einfach ausprobiert haben. Und
wann war dieser betrunkene Witz?
Im April 2022. Ich glaube sogar am 17. April 2022. Ach, wow. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mein Handy erinnert mich manchmal an solche Dinge.
Habt ihr englisches Bier in Deutschland getrunken oder in England?
Es war die Hochzeit meines Onkels in Wales.
Oh, in Wales gibt es halt gar kein Wäunchen, da gibt es immer Dosenbier.
Von Tesco, so um die Ecke war auf Seite. Das berühmte Carling.
Das heißt, du, Tom, du bist schon länger Musiker?
Ja, genau.
Du bist durch und durch Musiker.
Was heißt durch und durch?
Durch und durch heißt, du kannst dich gar nicht mehr an eine Zeit erinnern, wo du eigentlich keine Musik gemacht hast.
Ja. Ja, dann bin ich durch und durch Musiker. Ja.
Und du bist diejenige, die eigentlich noch gar nichts musikalisch veröffentlicht hat.
Nee, ich komme eigentlich auch, also ursprünglich hatte ich mir mal irgendwie eingebildet, dass ich bildende Kunst mache. Ich wollte irgendwann mal Steinmetzin werden und so, und dann bin ich aber zu schlecht in Mathe gewesen, und dann habe ich Theater gemacht auch, und dann auch lange Theater, auch so Produktionsleitung und sowas, und eigentlich habe ich mich da auch immer ganz wohl gefühlt, und genau, das mit dem Schlagzeug hat halt wirklich für diese Band angefangen und auch das mit dem Singen und so, also ich hatte gar keine Berührung zu Musik eigentlich, so im Selbstmusik machen halt, im Musizieren. Ja.
Ist das so, dass man, wenn man mit jemandem zusammen ist und oder beziehungsweise erstmal zusammen in einer Band ist, der schon so lange Musik macht und man selber wird halt so reingeworfen, man hat eigentlich erstmal noch gar keine Erfahrung, dass es, dass es einem Angst macht?
Ich glaube, mir in meiner Position hat es keine Angst gemacht, im Sinne von, also es fühlte sich jetzt nicht an wie so eine große Aufgabe, die ich zu bewältigen habe, weil es ein Witz war. Also es war einfach so sehr ein Joke, den wir hatten, dass es sich gar nicht so angefühlt hat, als müsste ich der jetzt mir irgendwas beweisen, sondern wir haben es ja auch erstmal ausprobiert, und es hätte ja auch sein können, dass ich überhaupt gar kein Beat halten kann oder so, ne? Also das, oder dass mir diese ganze Musikwelt einfach nicht liegt. Es hätte alles passieren können. Und da habe ich dann aber so ein bisschen auf die Expertise von anderen vertraut, die dann gesagt haben, aber das geht, das kann man machen. So, und klar, so die ersten Studioerfahrungen und sowas, das hat mir dann schon, wenn man das Angst nennen will, Angst gemacht. So, das war eine große Aufgabe. Aber eigentlich war es immer erstmal lustig.
Ist die erste EP entstanden, ist die erste EP noch als Witz zu verstehen gewesen?
Halb. Also wir sind halt, und ich glaube, das ist immer noch so unser Motto, wir versuchen immer sehr kopflos in Situationen rein zu stolpern und uns diese Leichtigkeit zu bewahren. Und ich weiß noch ganz am Anfang, wie gesagt, wir hatten diese Idee mit diesen drei Saiten, drei Trommeln, diesen Joke, und dann war es ja noch irgendwie so, ja, spät Corona, man konnte nicht ausgehen, und dann war dann die Frage so, okay, sollen wir nochmal eine Nacht vor Netflix hängen oder sollen wir im Proberaum gehen und ein bisschen Krach machen, so ein Kassenbier? Und haben uns natürlich immer dafür entschieden, und genau, und dann, wie gesagt, wir haben einfach nur gejammt, wir haben einfach nur Krach gemacht, wir haben Mambo-Jumbo-Texte gesungen. Und
was heißt ein Mambo-Jumbo-Text?
Wahllos improvisiert.
Ach so.
Und,
Wörter aneinandergereiht, die keine Wörter sind, also einfach so phonetisch. Also
der irgendwie. Begriff von Mambo Jumbo kommt mir gerade nicht so. Gerade an Coco Jumbo.
Ach so.
Mambo Jumbo Texte.
Nee, einfach so zusammenhangslosen Quatsch. So. Und dann, wie eine Woche oder zwei später, meintest du so: Okay, pass auf, wir machen jetzt so diesen Sex Pistols Stunt. Wir kreieren eine Band mit dieser Idee. Und machen ein Fotoshooting und haben einen ja doch sehr bekannten Fotografen hier aus dem Norden akquiriert und haben gesagt, pass auf, wir haben diese Idee von der Band, wir haben aber noch keinen Song, wir können nicht spielen, wir haben nichts, aber wir haben das Image, wir haben die Klamotten, wir haben die schäbeligen Instrumente, hast du Bock, Fotos zu machen? Und er fand die Idee anscheinend auch ziemlich lustig, und dann haben wir daraus Sticker gemacht und haben die wirklich überall in Köln hingeklebt, in jeder Kneipe, in jeder Venue.
Ohne einen Song zu haben.
Ohne einen Song zu haben, gar nichts. Ja. Und hatten einfach gedacht so, boah, okay, wir machen jetzt dieses Image so, als wäre False Left die krasse, bekannte Band, und also wirklich dieses Fake It Till You Make It mäßig. Mhm. Und dann wurden wir anhand des Stickers gebucht.
Was? Ihr wurdet gebucht, ohne einen einzigen Song zu haben?
Ja.
Ja, wir waren dann im Vorprogramm irgendwo, weil jemand auf uns zukam und meinte, ey, ich habe die Sticker gesehen, das sieht mega geil aus, habt ihr nicht Bock, da zu zocken? Und wir waren so ein bisschen, ja, klar, machen wir. Und wir hatten 2 Wochen Zeit, um uns Songs zu überlegen, die wir da spielen.
Und das wurde dann zur EP.
Ja.
Okay, das finde ich schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich durfte ja auch schon mal in die neue Platte, die ihr mir auch auf Vinyl mitgebracht habt, und ich freue mich, reinhören. Und das erste Wort, was mir eingefallen ist, ist entzückend.
Oh, schön.
Ich weiß gar nicht, warum. Doch, ich weiß, warum. Es hat so einen Einschlag, was auch das erste Mal, als ich The XX gehört habe,
schön, cool,
bekommen habe, weil ich The XX, das ist ja auch schon wieder fast 20 Jahre her, gefühlt. Aber als dieses Album rauskam, war alles so super überproduziert in der Zeit. Eigentlich all diese ganze Emo Indie-Blase war super krass produziert, und The XX haben nicht einfache Songs gemacht, aber etwas, wo man sagen kann, das kann ich eigentlich auch spielen. Aber warum nimmt mich das so mit? Und als ich gestern und heute nochmal in eure Platte halt hineingehört habe, ist mir das bei voll vielen Songs aufgefallen, dass es relativ simpel, was halt was gespielt wird, aber es sind halt gute Songs. Also die Idee ist halt cool, und ich finde die Produktion auch wahnsinnig schön, weil es mich an etwas erinnert. Also es hört sich zeitlos an.
Wow, danke. Das ist, glaube ich, eins der schönsten Komplimente, die wir kriegen können.
Ehrlich?
Meinst du, so viele Leute haben das einfach noch nicht gehört, und das ist ein wunderschönes Feedback. Also ja.
Dankeschön. Das finde ich halt total wichtig, weil sich jetzt einfach gerade auch in dieser Masse an Musik, es werden 120.000 Songs pro Tag auf Spotify veröffentlicht, und nicht nur, dass jetzt die ganzen Künstler mit ihren Egos kommen und sagen, wir müssen jetzt alle 3 oder 4 Wochen eine neue Single raushauen, gibt es jetzt auch total viele Menschen, die halt AI-Songs raushauen, und alles ist ein Waberwatsch, und deshalb ist es halt schön, Produktionen zu hören, wo du wie auch in dieser Küche wahrscheinlich hörst, der ist, also das ist etwas Besonderes. So, und dazu habt ihr auch noch den ein oder anderen sehr, sehr guten Song. Ich finde den zweiten fantastisch. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Der For Daddy.
Admit Defeat.
Das ist ein super guter Song.
Cool, danke.
Mag ich sehr, sehr gerne. Deshalb, so, genug der Lobhudelei.
Also ja. das, was du gerade gesagt hast mit dem Zeitlos, das ist, glaube ich, irgendwie, das Wort trifft uns, glaube ich, sehr, weil wir das Album auch, ja, Time Will Tell genannt haben, eben auch so ein bisschen aus der Überlegung, dass wir einfach auch so merken, wir sind, glaube ich, gerade nicht Zeitgeist, aber ich glaube, wir sind zeitlos. Oder wir würden das, glaube ich, über unsere Musik selbst sagen. Und das ist irgendwie schön, das auch von außen gespiegelt zu kriegen.
Total. Also diese Platte hätte auch voll gut reingepasst, wenn ich irgendwo durch London gegangen wäre und hätte aus dem Plattenregal damals so rausgegriffen und hätte reingehört und gedacht so, oh, wer ist denn das? Also es hat nichts von all dem, was jetzt gerade an Musik ist. Und deshalb war es auch sehr erfrischend, weil ich bin gerade so super gelangweilt von Musik. Ich merke das gerade, weil ich die Möglichkeit habe, auf den Job, den ich halt gerade mache, sehr, sehr viel Musik zu hören, also hören zu können. Ich mich aber dazu entschieden habe, eigentlich im Prinzip gerade nur Podcasts zu hören. Und das Buch von, das Höcke-Buch über Bernd.
Okay.
Leichte Kost.
Ich weiß, also es gibt, ich könnte so viel Musik gerade hören, aber ich bin so über von allem. Und deshalb mit diesem Gedanken, dass ihr heute jetzt vorbeikommt, war es jetzt so cool. Ich höre etwas, die kommen vorbei, ich kann mir eine Meinung drüber bilden. Aber danach höre ich wieder die Dokumentation von Bernd Höcke.
Aber ich glaube, da müssen wir vielleicht genau einen gleichen Status, in dem ich war, am 17. April 2022, habe ich jetzt gelernt. Mich hat auch einfach alles gelangweilt. Und wie du schon sagst, es war alles perfekt. Es sind natürlich diese klischeehafte Leier von alles glatt gelegt und diese 3 Saiten, 3 Trommeln. Die Idee war ja einfach, wie wenig braucht es, um einen guten Song zu machen? Und es braucht ein Backbeat. Oder was war John Lennons Zitat noch? Say what you mean, make it rhyme and put a backbeat to it. So, fertig. So, natürlich ist es nicht so leicht, aber im Endeffekt war der Versuch halt, es war ja einfach nur ein Gedankenspiel und dann haben wir das mit diesen drei Seiten ausprobiert und die Songs sind ja auch nie mehr als 3 oder 4 Akkorde. So, es ist ja alles sehr, sehr simpel und festzustellen, that's all you need. Und dann sind wir jetzt halt auch ins Studio gegangen und haben auch, zuerst dachten wir, okay, wir nehmen auch nur 3 Mikrofone. Wir nehmen 3 Saiten, 3 Trommeln, 3 Mikrofone. Das wäre ja eigentlich nur konsequent. Es hat nicht ganz geklappt, aber wir haben das komplette Album auch nur mit 6 oder 7 Mikrofonen aufgenommen und haben versucht, auch den Raum sehr einzufangen.
Mit wem habt ihr gearbeitet?
Mit Matthias Höfkens aus dem Haldern-Studio. Der war der Techniker. Im Hintergrund arbeitet immer sehr viel, das ist unser kleiner Mentor, oder? Das ist der Martin Bechler von Fortuna.
Okay, alles klar. Das heißt, ihr seid auch im Haldern Pop. Habt ihr auch Haldern Pop schon gespielt?
Wir haben Haldern Pop dieses Jahr gespielt und wir sind jetzt auch unter Vertrag bei denen. Das Album kommt jetzt bei denen raus, ja.
Ist nicht wahr.
Und witzigerweise.
Kannst du gleich erzählen, aber wenn man dieses Album hört, dann versteht man auch, warum ihr dahin geht. Weil Haldern Pop ja auch noch eine der letzten, in den letzten guten Festivals, will ich nicht sagen, aber eine der letzten Festivals, die auch noch so ein bisschen nach Geschmack buchen. Mhm. Also, oder wo der Geschmack, natürlich müsst du halt Karten verkaufen, aber da gibt es auch jemanden, der sagt so, oh, hier, warte mal, die Indie-Polizei kommt, du, ich habe da hier noch einen Künstler oder eine Künstlerin, die haben noch nicht mal Songs, die haben aber Aufkleber. Die finde ich geil.
Ja, das sind schon Überzeugungsthemen.
Wir standen halt in dem Sommer 2022 auf dem Haldern Pop Festival und hatten wir noch nicht mal die Aufkleber. Da hatten wir noch selbstgedruckte, zu Hause auf dem Printer ausgedruckte Aufkleber mit aufs Haldern Pop Festival genommen.
Und du hattest noch nicht einmal Sticks in der Hand.
Genau, wir hatten einfach nichts. Wir hatten nur diese besondere Idee und standen auf dem Haldern Pop Festival und haben Sticker geklebt auf die Dixie-Klos mit unserem Namen. Und haben gesagt, jo, wir sind Falls Lefty und wir werden hier spielen. Und nächstes Jahr. Und es war dann nicht nächstes Jahr, aber es war halt jetzt 3 Jahre später. Und es ist für uns schon irgendwie so, also so an dem Tag haben wir eben auch gesagt, so gut, erreicht, ne? Danke. Das war irgendwie so.
Check.
Ja, einmal abgehackt.
There you go.
Also ja, klar. Ich muss übrigens sagen, ich liebe es, wenn du Englisch redest. Ich finde es unfassbar. Ich bin super neidisch. Wie kann jemand so gut klingen, wenn er Englisch spricht, aber auch gleichzeitig so gutes Deutsch sprechen?
Boah, aber andererseits geht es mir voll auf den Sack, wenn andere das machen. Also nicht, weil ich nicht mag, wenn Deutsche Englisch reden. Damit habe ich gar kein Problem. Aber wenn dann immer so Anglizismen so rein slappen, um dann so.
Was meinst du damit? Wenn du so viel verdenglischt?
Ja, genau. Das ist ja gerade so hip. So dieses safe.
Say. Was crazy?
Was crazy?
Nee, aber ich glaube, was crazy ist gerade das Jugendwort geworden.
Ah, krass.
Heißt so wie okay, was crazy. Und Goonen gehört auch mit dazu.
Das habe ich noch nie gehört.
Goon, ich habe auch noch nicht Goon gehört, aber Goon heißt sich sozusagen einen von der Palme wählen.
Goonen?
Goonen, sich einen Goonen. Okay. So wie ich es mitbekommen habe. Kann ich aber verstehen. Du hast bis jetzt sehr oft heute gesagt, dass die Zahl 3 einen großen Bestandteil in eurem Leben bis jetzt hatte. Mhm. Jetzt ist das auch im Privatleben so geworden. Ihr habt ein Kind. Ja. Mhm. Ich habe gelesen, dass ihr es halt sehr gut eingebaut habt mit Mother on Tour. Mhm. War es wirklich Mother on Tour? Bist du schwanger auf Tour gewesen?
Ja. Ja, ich habe sehr, 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 sehr schwanger noch gespielt.
Ich habe sehr schwanger noch sehr, sehr gute Konzerte gespielt.
Also, ich weiß nicht, ob sie so gut waren. Ich glaube, ein bisschen kraftloser als sonst. Aber ich glaube, das letzte Konzert haben wir gespielt, 10 Tage vor Entbindung.
Was?
Ja, es war Traumzeitfestival. Und ich bin an dem Tag aber auch noch ins Krankenhaus gefahren, um es checken zu lassen. Also wir haben das natürlich in enger Absprache auch immer alles gemacht und geguckt, ob das alles geht. Aber solange die Ärztin das Go gegeben haben und ich mich gut gefühlt habe, haben wir gespielt.
ich sag mal so, wahrscheinlich gibt es die ein oder andere HörerInnen, die dann sagen, so, das kann die doch nicht und sowas machen. Aber meine Mom war halt auch selber, ich glaube, meine Mom hat auch noch gearbeitet. Kind von einer, von Bauern, Landwirt, Landwirtin. Ich glaube, meine Mom hat, glaube ich, noch 3 oder 4 Tage vorher noch einfach auch noch gearbeitet.
Ja, warum auch nicht, wenn es ihr gut geht, ne?
Also. Warum auch nicht, wenn mir ist es ja auch gut, ne? Bei mir ist ja überhaupt gar nicht schlecht gelaufen, du.
Nee.
und ihr seid jetzt zu dritt. Das ist, ich finde das ist eigentlich voll die süße Story. Ihr habt so eine richtig süße Story miteinander. Gibt es nicht, ich hätte wahnsinnig Angst, eigentlich halt auch, so wie man in jeder Beziehung aneinander clasht, das ist halt ein, dann bist du in so einer in so einem Konstrukt als Band und dann kommt der Clash. Wie regelt ihr das denn? Also wann hört es dann auf, Privatleben zu sein und wann ist Band? Oder könnt ihr, oder ist alles so, Privatleben? Das ist
so spannend, da werden wir so oft dann nachgefragt.
Aber ja, oder, aber es ist ja auch so, das ist ja auch irgendwie so klar, weil für alle dann dieses ach, zusammen sein und dann auch nur zu zweit, was ist denn, wenn das dann nicht mehr so ist? Das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Aber wie regelt ihr das denn irgendwie? Wie regelt ihr ja eure keine Ahnung, wie kannst du mitnehmen, wenn Wevo sagt so, den Song, den du gerade geschrieben hast, das ist schon okay, aber ist nicht geil, der Refrain ist nicht geil. Der muss einen anderen Refrain schreiben, ohne dass dich das persönlich als auch als Beziehungsmensch angreift.
Boah, ich würde sagen, das geht eigentlich viel, viel leichter mit Weber als
Entschuldigung, Wevo, Weber. Sorry, ich hätte Wevo. YouTube.
Alles gut. Ist auch schwer.
Nein, ist nicht.
Also ich glaube, es ist eigentlich viel einfacher, bitter ehrlich zu sein in einer Beziehung. Und das ist ja, das sind wir ja auch.
Ich glaube auch, dass wir eine sehr ehrliche Beziehung leben und ein sehr ehrliches Bandkonstrukt haben. Und
also um auf deine Frage zu antworten, um mit Weber zu arbeiten, muss man ein dickes Fell haben. Also ich sag ziemlich klar so, das ist
scheiße, was du da machst. Ja, du auch. Ich glaube, wir geben uns da nichts. Ich glaube, das ist vielleicht einfach auch so ein bisschen unser Ding, dass wir einfach sehr ehrlich miteinander reden. Ich glaube, vielleicht ist es auch manchmal, also ich kenne es auch in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, mit mir, dass ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht bin ich manchmal zu direkt oder zu klar in meinen Ansagen. Ich glaube, Tom kennt es ähnlich und ich glaube, da ergänzen wir uns dann einfach ganz gut, weil wir beide gerne wissen, woran wir sind.
Das heißt, ihr differenziert auch nicht. Also es kann schon im Arbeitsprozess auch gleichzeitig über Beziehungen gesprochen werden und aber auch andersrum.
Ich glaube, wir machen da nie so einen ganz klaren Cut, ne? Also wir gehen jetzt nicht aus dem Proberaum und sagen, jetzt sind wir wieder Paar oder so, ich glaube, wir machen, es verschwimmt viel. Mhm. Und irgendwie, glaube ich, atmen wir dann irgendwie mal durch und dann haben wir uns wieder lieb oder so. Also es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, ich kann gerade, oder es ist schwer, die passenden Worte dafür zu finden, weil es läuft einfach gut Hand in Hand. Und irgendwie hat sich das noch nie wirklich groß gestört.
Okay. Ja. Will auch gar nicht zu nah hineingreifen, auch gerade wenn ihr sagt, alle Fragen danach.
Das ist ja auch eine danach. Spannende Frage, aber es ist halt eine Frage, die wir, glaube ich, so auch gar nicht wirklich beantworten können. Weil eine Frage, die wir uns, glaube ich, selbst nie wirklich stellen oder stellen mussten bisher.
Ja, genau. Ich glaube, wenn es irgendwann so weit ist, dann wundern wir uns auch, wie wir das eigentlich hinkriegen. Also manchmal, glaube ich, geht es uns schon so, dass wir uns irgendwie angucken und uns wundern, wie wir das eigentlich alles gerade machen und warum wir das irgendwie dann einfach auch mehr oder weniger geschmeidig über die Bühne bringen. So, ne? Klar zicken wir uns auch mal an und klar haben wir auch mal besonders schöne Phasen, wo wir denken, hey, jetzt ist gerade alles voll im Flow oder so. Aber ich glaube, wenn der große Clash kommt, dann werden wir schon sehen, was wir damit machen.
Wunder ist ein wunderschönes Wort. Ist mir gerade aufgefallen. Und dann ist mir die Frage eingefallen, gibt es noch etwas, wo du sagst, da wundere ich mich drüber, dass Tom so agiert? Oder andersrum?
Ja, also über die Nerdhaftigkeit kann ich mich, glaube ich, nach wie vor wundern. Also wie schnell aus, ja, ich fahre mal kurz in den Proberaum und will eigentlich ein Mikrofon holen, 5 Stunden werden mit Seitenwechseln, neuen Song schreiben, irgendwelche neuen Sounds auf dem Effektpedal ausklamüsert und so. Also das ist irgendwie was, was mich jedes Mal verwundert, wie glaub, schnell das geht.
Und ich glaube, was mich jedes Mal aufs Neue auch wundert, wenn wir auf die Bühne gehen, ich meine, Weva spielt seit 3 Jahren Schlagzeug. Also du hast ja angefangen, Schlagzeug zu spielen und warst 2 Monate später auf der Bühne. Mich wundert es jedes Mal, wie viel Talent du als Drummerin mitnimmst und jedes Mal irgendwie ja auch mit eigenen Beats irgendwie ankommst und wie tight du bist. Also es ist so, sie kann nach Metronom spielen, du kannst nach Metronom spielen, aber du brauchst es halt auch nicht. Du fängst ein Beat an und dann fährst du den nach Hause. Und es ist irgendwas, wo andere Drummer, also du bist ja auch Musiker, das wirst du ja wahrscheinlich wissen, 15 bis 20 Jahre für üben oder es nie kriegen. Und
ich kann mit einem sehr guten Drummer fantastisch zusammenarbeiten als Sänger und bin halt immer drauf. Ich selber am Schlagzeug, absolute Katastrophe. Absolute Timing-Katastrophe. Gib mir 2 Eier, Shake-Eggs hier in die Hand und dann denkst du halt einfach so, oh bitte, pack die halt weg, Alter, das ist überhaupt gar nicht meins. Und da ist mir noch gerade was eingefallen, und zwar, was ich auch, was mich verwundert ist, weil ich so viele Menschen um mich herum kenne, die MusikerInnen gewesen sind. Und dann kam dieser Punkt, wir sind schwanger. Wir müssen uns jetzt für einen anderen Lebensweg entscheiden. Und wenn ich mit euch beiden gegenüber sitze, ist das so, ja, das sitzt da, aber wir machen jetzt einfach trotzdem weiter. Das war ein Witz, das ist cool, das ist richtig geil, wir haben richtig Bock drauf, das ist unsere Platte. So, das ist halt irgendwie, dass ihr ein ganz, und das ist nicht böse gemeint, aber und noch auf einem Level zu sein, wo man weiß, das ist jetzt nicht das Projekt, was Miete, Gehalt für 2, vielleicht das Auto oder halt noch Windeln, Kita, whatever finanziert. Ihr habt ja gerade so eher so diese Ausstrahlung, geil, und jetzt geht's erst richtig los. Das finde ich fantastisch. Darf ich fragen, was ihr nebenbei macht als Arbeit? Oder wie ihr es nebenbei schafft, das zu machen? Müsst ihr nicht.
Also es ist cool, dass das so die Ausstrahlung ist, aber es ist natürlich bei uns ein konstanter Struggle. Und es ist ja auch irgendwas, glaube ich, was wir auch versuchen, nach außen zu tragen. Und erschwerend kommt hinzu, wir haben keine betuchten Eltern, die uns da irgendwie einen Traum finanzieren. Wir sind ja beides Arbeiterklassenkinder. Und es ist ja bekanntermaßen, dass die Anzahl der Arbeiterklassenkinder in der Kulturbranche doch immer weniger wird und verschwindend gering ist. Und im Endeffekt ist das ja wirklich bei uns absolut wahnwitzig, was wir gerade machen. Und wir müssen beide nebenher maluchen, um uns das zu finanzieren, genauso wie du. Und es ist saustressig und es ist jedes Mal auch aufs Neue. Ja, hinterfragen wir uns da, ne? Und
voll, es gibt, glaube ich, keinen Monat, der vergeht, wo wir nicht einfach die Entscheidung auch nochmal Revue passieren lassen und überlegen, ob das wirklich so klug war. Weil lukrativ ist es gerade auf jeden Fall nicht. Wir können uns das gerade vor allem deswegen leisten, weil wir halt eben auch Abstriche machen, was zum Beispiel den Wohnort angeht. Wir sind aus Köln weggezogen, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Wir sind... Das ist so das, was meine Familie zum Glück hat, ist ein Eigenheim irgendwo auf dem Land. Und genau, da sind wir jetzt gerade eingezogen, um quasi die Mietkosten zu reduzieren und so. Und wir können das eigentlich nur mittragen, weil da einfach die Familie auch sagt, komm, wir unterstützen das jetzt. Weil es war dann schon so, ich bin schwanger geworden, es war nicht geplant und eigentlich wirklich unverhofft, weil mir immer gesagt wurde, es geht auch nicht. Und jetzt ist dieses Zauberwesen da und jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir damit umgehen. Und irgendwie haben wir uns aber auch gedacht, wenn wir jetzt 9-to-5 arbeiten und quasi eigentlich ja das ganze Geld nur aufbringen müssen, um sie dann irgendwann in die Kita zu geben oder relativ schnell in die Kita zu geben und sie nicht irgendwie mitzukriegen und dann irgendwie auch noch dieses Band-Ding aufgeben, ist halt auch die Frage, was ist irgendwann, also worauf gucken wir zurück? So, was wollen wir irgendwie, was ist so das, was wir irgendwie erlebt haben wollen? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir uns das jetzt gerade irgendwie, wenn wir es auch nur irgendwie stemmen können und auch wenn das irgendwie nicht lukrativ ist, aber solange wir überleben können und unser Kind glücklich ist und gesund und einen vollen Bauch hat, dann machen wir die Band. So, ne? Und solange das irgendwie so, das da irgendwie quasi so ein kleines Mini-Plus bei rausschaut, so dann, ja, so runtergebrochen, um aber jetzt nicht in die Tiefe zu gehen. So. Mhm. Ja.
Also ich wollte nur gerade nach draußen gehen, wir trinken hier schon Alkohol. Also falls ihr...
Ich mache mir jetzt auch noch ein Bier auf.
Richtig, wenn ihr noch eine Platte gewinnen wollt, dann müsst ihr jetzt bis jetzt wissen, wie viele Bier wurden aufgemacht und wie...
Das ist ein schönes Gewinnspiel.
Ja, voll. Ich bin... tut mir so leid, ich bin gerade so in den letzten 15 Minuten in so eine nachdenkliche Fragenstimmung hineingegangen, wo man also ein bisschen reflektiert und über seine Zukunft und sowas nachdenkt, weil man sich selber halt auch... So, das macht mich halt zum Beispiel wahnsinnig, die Zeit, in der man sich nicht mit Musik beschäftigt und sich dann halt einfach, wenn ich Podcasts höre, dann relativ viel politisch, weil es halt einfach gerade, weil es einfach gerade super spannend ist und ich überhaupt nicht der Typ bin für True Crime. Und Angst ist so ein Thema, was mich beschäftigt, was ich vorher oder was ich als Twen und auch als 30-jähriger Dude nicht so viel hatte wie jetzt. Mhm. Also Angst vor der Zukunft. Da geht es noch nicht mal um die Sterblichkeit, sondern einfach, dass man in so einem feilen Konstrukt der Gesellschaft ist. Uns geht es immer noch mega gut. Mhm. Also so, wir machen Podcasts, trinken Wein, trinken Carlsberg und regen uns darüber auf. Vielleicht, dass es uns gleich nicht ganz so gut geht wie anderen, aber uns geht es ja immer noch mega gut und trotzdem hat man immer dieses Gefühl von, so. Das wiederum spiegelt eure Musik nicht wider. Mhm. Habt aber jetzt auch gerade mit einem Kind, weil ich habe kein Kind. Mhm. Habt ihr manchmal so den Punkt, wo ihr als Künstler im Künstlerinnen-Dasein mit diesem Blick auf diese komische Zukunft, die gerade vor uns ist, wie kriegt man sich da wieder raus? Oder seid ihr positiv? Wer ist ganz einfach gefragt? Wer ist die positiv gestimmtere Person von euch beiden?
Boah, ganz ehrlich, wir sind beide ziemlich grumpy, Motherfucker.
Ja, stimmt, aber so cool, positiv sind wir nicht. So das ist, glaube ich, eine schwere Frage, die wir, glaube ich, auch gar nicht wirklich beantworten können. Vielleicht ist das so eine Cut-Frage. Ja, okay. Das ist irgendwie so, wir stammeln uns hier einen ab. Ich glaube,
ey, das ist überhaupt gar kein Problem. Machen wir einfach das Kartenspiel. Fangen wir ganz einfach an. Ich habe zwei Getränke. Das eine ist ein super überladener Pina Colada mit Schirmchen, relativ viel Kiwis und Ananas und Früchten und oben drauf. Also so wirklich so ein Ding, wo du einfach sagst, das kommt auf jeder Kreuzfahrt vor. Mhm. Und das andere ist ein relativ alter, geiler Single Malt.
Das?
Ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. Beide Getränke müssen getrunken werden. Du musst entscheiden, Tom, wer welches Getränk bekommt.
Es ist lustig, dass du gerade sagtest mit Schirmchen, weil wenn wir über Kritik, über Songwriting oder allgemein, wenn es zu kitschig oder zu obvious wird, egal in welcher, der Hall ist zu viel im Mix oder der Refrain ist einfach zu klischeehaft und dann kommt noch mal der Tonartwechsel, dann sagt Weber immer, ja, ja, genau, jetzt noch mit Schirmchen, ne?
Das heißt, du gibst mir den Pina Colada.
There you go. Und aus dem Grund kriegt sie das Schirmchen.
So, du hast hier zwei Reisen, die du rübergeschickt bekommst. So. Und die eine ist so eine Reise im Sinne von Kreuzfahrt. Mhm. Fünf, sechs verschiedene Anlaufstationen, aber all inclusive. Und die gegenüberliegende ist so, du hast einen Rucksack, du hast 100 Euro und du wärst im Urwald ausgesetzt. Keine Ahnung wo, irgendwo in Südamerika, aber im Prinzip hast du halt auch gar nichts mit dabei, nur Abenteuer. Du darfst die beiden verteilen. An wen geht was?
Ich glaube, ich würde Tom den Urwald geben, weil Tom gerade die ganze Zeit so Reiselust hat und immer sagt, hey, ich würde so gerne was von der Welt sehen und irgendwie, ich hatte nie Reiselust und jetzt habe ich sie. Und ich würde mir die Kreuzfahrt geben und würde mich ganz schön ärgern, weil ich gerne mitgekommen wäre in den Urwald. Auf der anderen Seite hat man uns tatsächlich zu unserer Hochzeit eine Kreuzfahrt geschenkt, als Hochzeitsgeschenk nach Norwegen und es war gar nicht so scheiße. Also, es war okay. Und deswegen würde ich die Kreuzfahrt auch machen.
Gab es auch dieses, wie heißt denn das noch, Shuffle Deck, wo man über beim Kreuzfahrtschiff, da gibt es halt dieses...
So wie dieses Eisstoßen oder
wie
so?
Wie dieses Eisstoßen bloß auf dem Deck eines Kreuzfahrtschiffes.
Nee.
So was gibt es nicht.
Ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen? Ich glaube.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Wir waren die ganze Zeit bei der Bar.
Was war das größte Abenteuer von euch außerhalb des Kindes?
Ui.
Ich würde schon sagen, die Band. Das ist, ich meine, würde ich jetzt sagen.
Ich glaube, es war auch ein bisschen mein Studium, müsste ich sagen.
Was hast du studiert?
Theaterpädagogik.
Ah, hast du das in Ottersberg?
Ja.
Ah, interessant. Kenne genau.
Ich bin so ein Otti-Girl.
Ein Otti-Girl. Wann hast du den Abschluss gemacht?
2017.
Ja. Da war die noch relativ frisch, oder? Die ist noch gar nicht mal so alt, oder?
Ich glaube, dass dieser Theaterpädagogik-Schwerpunkt relativ frisch war. Ich glaube, es gab früher schon
Bildende Künste
genau,
und Tanz.
Wie ist das? Kunsttherapie, genau. Ah. Das hatten die, glaube ich, schon relativ lange. Ja, genau, da habe ich studiert und das war für mich schon irgendwie befreiend. Also es war irgendwie, glaube ich, schon ein großes Abenteuer, weil es halt irgendwie mal einfach nicht Schule war und ich war nicht gut in Schule. Ich glaube, das war auch ein großes Abenteuer. Und dann auf jeden Fall Band, ja.
Was hast du gedacht, Tom, als du 15 bist? Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
33.
Was hast du gedacht mit 15? Was bist du mit 33?
Ich glaube, mein 15-jähriger Tom wäre ziemlich stolz auf mich. Ich glaube, der würde jetzt sagen...
Das war gar nicht die Frage, aber schön, dass du es so beantwortet hast.
Also ich... Ja, aber ich glaube, der 15-jährige Tom wäre ziemlich fein mit dem 33-jährigen Tom jetzt.
Hattest du Angst vor der 30?
Ja. Aus künstlerischer Sicht, weil ich fand es als Konsument hatte ich immer, fand ich, muss ich echt lange suchen, bis ich Künstler gefunden habe, die interessante Spätwerke gemacht haben. Es gibt auch diese berühmte Szene bei Trainspotting.
Mit Sean Connery, wo sie darüber sprechen, dass Sean Connery.
Iggy Pop, had it, lost it. David Bowie, had it, lost it. So, und
wie sie dann halt mit dem Luftgewehr auf einen Hooligan schießen.
Genau, auf diesen Skinhead.
Witzig, das ist so eine Sache, diese Trainspotting-Szene, die ist so ehrlich und so... Das
ist großartig.
Die ist so klassisch und vor allen Dingen, weil der Film ja auch so alt ist. Naja, so alt ist er eigentlich gar nicht, aber...
96, glaube ich, ne?
95, 96. Mhm. Fantastischer Soundtrack, fantastischer Jugendfilm, auch einer meiner Jugendfilme, wo man immer sagen muss, ey, du musst Trainspotting angucken. Mhm. Du musst dir unbedingt Trainspotting angucken. Und die Szene hat, wie oft die mir in den Kopf gekommen ist, wenn die dann springen, ja, Name der Rose, ja, so ein Ding in seinem Spätwerk, so, ja, aber hast du mal so, ne? Aber
so.
Der Rest, egal. Und voll. Also,
und kannst du dir vorstellen, so 2022, zum Beginn von Faust Lefty war ich die 30 am Knacken. Und da war wirklich so, ich kann nicht mehr schreiben, weil, oder man musste sich neu erfinden, man musste was Neues machen. Und ich glaube, aus künstlerischer Sicht.
Das war ja auch viel die Frage bei dir auch nach Vorbildern und so. Genau. Ne? Also wen gibt es da eigentlich? Wen gibt es?
Ihr könnt es vielleicht gerade nicht sehen, aber ich muss ab und zu Weber darauf hinweisen, dass sie ihr Mikrofon an den Mund nehmen soll. Und das sieht ein bisschen aus wie ein Getränk, was ich mir selbst zuflöße. Aber ich mache das halt imaginär mit einem imaginären Mikrofon.
Ich halte so selten so ein Mikrofon vor mir. Genau, das war, glaube ich, irgendwie so ein Ding, ne? Diese Frage nach Vorbildern auch für dich. Wen gibt es da eigentlich, so der quasi Ü30, 40 ist und da irgendwie was schafft, worauf du dich irgendwie auch besinnen kannst, ne? Oder wo man sich irgendwie dran langhangeln kann.
Darf ich kurz fragen, ging es dir eher darum, weil es trotzdem wirklich viele Ü30, Ü40 KünstlerInnen immer noch gibt, auch Ü60, wo ich immer noch sage, wow, dass du das noch behalten hast, Robert Smith. Oder Chino Moreno von den Deftones, wo ich denke, was, du bist schon über 50 und bist noch so auf der, krass. Oder auch Bruce Springsteen, wenn du denkst einfach so, oh, 3,5 Stunden, ja, habe ich mal eben kurz gemacht.
Ironischerweise David Bowie, der in Trainspotting benannt wurde, der Who Lost It angeblich, hat es doch in den späten 90ern, hat er doch wieder richtig losgelegt und hat doch wieder richtig tolle Spätwerk-Alben rausgekommen.
Aber reden wir über die Künstler oder reden wir über jemanden, der noch gar nicht schon so groß gewesen ist und dann nochmal den Sprung macht? Weil das habe ich zum Beispiel manchmal. So, dass so immer früher, so an den 20ern hast du noch Zeit. Bei den 30ern war es so, ja, welche Leute sind denn eigentlich noch mit ihren Ü30 nochmal mit einem anderen Projekt, zum Beispiel Markus Wiebusch von Ketka, der vorher halt Bad Alive und ein bisschen bei Rantanplan und dann aber erst mit Ketka in seinen Anfang 30ern nochmal so den Start gemacht hat und auch zu einer großen Band geworden ist. Und dann bin ich jetzt in meinen 40ern und denke halt einfach nur so, fuck.
Aber umso passender war es ja Fortuna Ehrenfeld, war es ja Martin Bechler, der sich zu uns umdrehte und der war ja der Erste, der sagte, ey, dieses Konzept 3 Seiten, 3 Trommeln, das holt mich voll ab. Lass uns da mal was draus machen. Und ich meine, seine Karriere fing an, da war der Ende 40.
Ist so?
Ja, ja.
Wusste ich gar nicht.
Der hatte noch nie was veröffentlicht und mit Ende 40 hat er sein erstes Album. Nagel mich nicht drauf fest, Martin, falls du das hörst, es tut mir leid. und auch so um die Zeit kam, würdest du mir auch davon einen ausschütten? Jetzt bin ich doch interessiert.
Bitte. Das ist ein ganz guter Küchenwein. Meine Mutter würde sagen, das wäre ein Küchenwein.
Okay. Und es kam ja dann so, ich meine, Sleaford Malls. Ich weiß nicht, ob du die...
Ja, klar.
Ich meine, die sind auch mit Mitte, Ende
40. Zwei Typen.
So.
Zwei Getränke.
Cheers.
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 Cheers. Und ich muss auch echt zugeben, mittlerweile ist es mir auch wurscht.
Ich habe das Gefühl, für mich ist es so, ich muss damit umgehen, dass das einfach der Zahn der Zeit ist, so wie halt auch FußballerInnen ihr Ablaufdatum haben und leider auch TänzerInnen viel zu früh ihr Ablaufdatum haben. Hast du auch als Gewicht in der popkulturellen Ebene irgendwann ist es nicht mehr, also irgendwann kannst du dich halt so reinsneaken, habe ich das Gefühl. Man kann sich als popkultureller Rentner einfach in solche Clubs halt reinsneaken und alle fragen sich, was macht denn der hier eigentlich? Aber dann, wenn du wirklich gut bist, wenn du wirklich cool bist, dann darfst du da bleiben.
Genau, und ich meine bei uns, wir haben auch gar nicht mehr den Anspruch, irgendwie die Anfang 20-Jährigen abzuholen. Wir sind keine Teenie-Band. Also wir sehen es ja auch an unserem Publikum. Unser Publikum ist zum Großteil Ü30 und zum Großteil älter als wir. Und von daher, ich glaube, als wir die ersten Konzerte gespielt haben, wo wir als Headliner spielten und wir unser Publikum erst kennenlernen mussten und erstmal sehen mussten oder durften, wer ist unser Publikum? Da hatte sich die Angst irgendwie relativ schnell in Luft aufgelöst, weil das sind Nerds jeden Alters und meist halt auch sogar älter als wir. Und
das sind die Leute, die sich immer noch eine Vinylperle kaufen.
Ja schon.
Ja, genau. Wir sind eine Vinylband und das ist auch cool.
Und deshalb spielt ihr auch beim Haldern Pop.
Genau, da schließt sich der Kreis.
Wir sind eine Nerdband.
Ja, aber ihr seid nicht Deichbrand oder Hurricane, noch nicht. Also ich würde es euch wünschen, aber bei Maldheim Pop. Oder Apple Tree Garden wäre bestimmt
ja,
auch.
Ja, das wäre wunderschön, ja.
Würdet ihr, glaube ich, auch sehr, sehr gut hineinpassen.
Mhm. Da hätte ich auch Lust drauf. Ich wollte da immer mal als Gast hin.
Vielleicht müsst ihr ein paar Aufkleber auf die Klos kleben. Ja, genau. So, hallo Apple Tree Garden, wir sind's hier.
Ja, ein bisschen an der Wunschkugel reiben oder so, ja.
Denke ich jetzt schon an die nächste Platte. Weil, ja?
Ja.
Immer.
Immer, also ich glaube, die Platte war noch nicht mal im Presswerk.
Darf ich fragen, wann das weiß die Zuhörer oder ZuhörerInnen wissen ja meistens nicht, dass zwischen der der Fertigstellung einer Platte, zu denen wir hören uns die Rough-Mixe, das Mastering, machen das Booklet und sowas, dass ja meistens ja immer so Monate dazwischen liegen, manchmal auch ein Jahr, vielleicht 2 oder 3 oder 12. deshalb ist ja, wann kommt eure Platte raus?
Am 28.11.
Am 28.11. dieses Jahres.
Dieses Jahres.
Das ist ja genau. Fast gleich. Und ja. Bis jetzt habt ihr Daddy veröffentlicht?
Admit Defeat und
am
Freitag, genau, kommt übermorgen, genau, morgen Nacht, so, ne?
Also am Freitag sollte dieser Podcast noch nicht draußen sein. Am Donnerstag würde heute oder beziehungsweise heute Nacht um 0 Uhr irgendwann, ihr könnt jetzt auf Spotify oder Bandcamp.
Spotify und sonstigen welche Streaming-Anbieter, könnt ihr jetzt The Cake hören. So die dritte Single-Auskopplung des Albums und die letzte.
Wer hat die geschrieben?
Wir schreiben immer gemeinsam.
Auch Texte?
Mhm. Mehr oder weniger, ja.
Okay. Für jemanden, der es absolut nicht kann, dass irgendeine andere Person daneben steht oder mit mir in Korrespondenz um Texte geht, wie schafft ihr das? Kann ich nicht verstehen. Wie geht denn das? Sitzt ihr dann und trinkt ein Glas Wein und sagt, wir haben diese Riffs? Oder?
Es ist meistens wie ist, so.
Wo ist der Cake entstanden? Wo, sag doch mal, wo ist der Cake entstanden?
Du warst schwanger, du lagst im Bett.
Du warst schwanger. Du warst schwanger.
So, ich
du
bin schuld.
Lagst im Bett.
Du warst schwanger, du lagst im Bett. Ich hatte meine Gitarre und.
Du hast gejammt, ne?
Ich habe gejammt und dann habe ich so ein paar Akkorde vor mich hingeschrabbelt. Und dann meintest du irgendwie, ach, das klingt wie Beatles oder Baby Shambles, sagtest du. Mhm. Und. Ja, und dann ging's los, ne?
Genau, und dann ist halt irgendwie so, dass das, was du gerade irgendwie als Coco Jumbo verstanden hattest, dann kommt halt ganz, ganz schnell so ein Kauderwelsch-Sprech irgendwie da drauf. Und häufig machen wir es dann irgendwie so, dass wir versuchen, aus dem Kauderwelsch Wörter rauszuhören, die wir dann irgendwie gut finden oder die uns berühren in dem Moment oder oder die irgendwie was mit uns machen oder wo wir glauben, hey, das könnte passen. Und daraus entstehen dann die Texte. Und das machen wir meistens eben bei einem Glas Wein zu zweit.
Auch da, wir machen uns jetzt nicht so viele Gedanken. Also wir wollen auch gar nicht so die Texte haben, die du fein, säuberlich analysieren kannst. Die müssen emotional sich ergeben. Mhm. Und wir wollen Bilder aufmachen, die können über alles und nichts sein. Und ich meine, auch da einfach sich selbst nicht zu ernst nehmen. Und wenn es passt, oftmals lassen wir so Lückenfüller, wo wir denken, ah, okay, wir nehmen einfach irgendwelche Texte, um die Melodie zu finden. Und oftmals bleiben die Lückenfüller einfach da, ohne es zu hinterfragen. So, es ist halt einfach so. Und wir fanden halt dieses Bild cool, dieses Someone left the cake in the rain. Mhm. Was it you? Was it me? What the fuck does it mean? I don't know.
Ich habe jetzt 2 Karten. Das sind Zeitreisekarten. Du musst verteilen. Mhm. Ich habe eine Zeitreisekarte und zwar ist es die Zeitreisekarte in die Zukunft, zu deinem zukünftigen Ich, um mir etwas sagen zu dürfen. Mhm. Oder die Zeitreisekarte nach hinten, also backwards. Du kannst mit deinem Ich sprechen aus der Vergangenheit. Wer bekommt welche Karte? Mhm.
Ich glaube, ich schiebe Weaver die Zukunftskarte zu und mir die Vergangenheitskarte.
Warum?
Weil ich glaube,
du kannst übrigens auch für ihn beantworten.
Ja, dann mach du.
Witzig, jetzt vom Bauch raus, also auch so gemacht. Ich wüsste aber jetzt auch vielleicht gar nicht zu beantworten, warum. Vielleicht bräuchte dein jüngeres Ich nochmal eine Ermutigung, dass alles gut wird. Und mein zukünftiges Ich auch, dass alles gut wird. So, also vielleicht bräuchte dein jüngeres Ich ein Vorbild. Und mein späteres Ich, oder ich bräuchte die Connection zu meinem späteren Ich, um zu wissen, da gibt es auch ein Vorbild oder so, keine Ahnung.
Mein jüngeres Ich, ich weiß nicht, habt ihr früher Simpsons gesehen? Mhm. Dann gibt es halt so diese Phase mit den Rückblenden, wenn Homer halt Marge und sowas getroffen hat und sie eingeladen hat zum Abschlussball. Und dann gibt es halt auch so eine Szene, wo er im Spiegel sich die Haare kämmt und sich so ein Haar rauszieht. Ja, wo das ist, da gibt es halt noch mehr.
Stimmt, hat er noch so volle Haare.
Hat er noch so volle Haare gehabt. Stimmt. Ja. Und das ist so eine Sache, wenn ich halt zurückreisen würde, dann wäre es halt einfach so dieses, Digga, Alter, du bist nicht unsterblich und geh manchmal anders um mit deinen Wehwehchen, die du hast, weil manchmal sind ja Wehwehchen auch nicht nur Wehwehchen, sondern Anzeichen von etwas, weil man manchmal so auch gerade haben wir Männer so eine, oder die meisten Männer so eine Angewohnheit von
Wir gehen nicht zum Arzt.
Wobei vieles das auch vereinfachen würde. Mein Arzt hat irgendwann zu mir gesagt, Herr Horas, es ist lange Zeit, Sie haben Ischias.
Was ist das?
Ischias. Keine Ahnung. Ich habe das irgendwo zwischen. Ich denke halt immer so in so, okay, das ist vielleicht der Bandscheibenvorfall, darunter kommt der Hexenschuss und vielleicht ist da unter der Ischias, also so ein Ziehen einfach so im Rücken und gerade im Bereich von Po und in der Wirbelsäule und es zieht halt dann hier so rein und. Er hat gefragt, ja, entweder wir machen das Krankenkasse, ich gebe Ihnen Tabletten oder Sie kriegen eine Spritze rein. Die müssen aber selber bezahlen. Ja, ich nehme die Spritze. Geben Sie mir noch, hauen Sie mir da 40 Euro rein. Was bringt das? Geil, alles. Ich finde Medikamente irgendwann so geil. Ich glaube, das muss voll krass sein. Vielleicht würde ich auch in die Zukunft reisen und einfach sagen, ey, alles, was Sie dir an Medikamenten geben, sag ja.
Okay, ja.
Einfach rein damit.
Seid ihr Menschen, die für Wehwehchen Medikamente nehmen?
Ich glaube, du eher als ich.
Ich wollte gerade sagen, also ich definitiv.
Ich bin da wie diese maskuline. Es ist halt leider so. Also ich glaube, da
muss ja, dafür hast du auch eine richtige Männergrippe dann. Also da sind wir schon ziemlich Klischee.
Was heißt Männergrippe?
Naja, also wenn Tom Schnupfen hat, dann leidet er schon ordentlich. So, aber ich bin dafür auch so ein bisschen die Kräuterhexe. So, ne? Ich habe dann irgendwie so ein Salbchen oder irgendwie sowas. Also da keine Ahnung, ob das Klischee ist, aber ich glaube schon, es ist so ein bisschen Rollenklischee, ne?
Wahrscheinlich.
Hast du für alles ein Mittel?
Nee, nicht für alles. Da gibt's, glaube ich, vor allem in meinem Freundinnenkreis ein paar Frauen, die ich sehr bewundere dafür, dass sie das wirklich haben. Also da kannst du sagen, hey, mir hat gestern der linke Zahn oben rechts wehgetan. Und dann wissen die genau, was du meinst und können dir da irgendwie was geben. So krass bin ich nicht unterwegs. Aber ich finde es schon irgendwie auch ganz spannend, gegen alles ein Hilfsmittelchen zu haben.
Ihr seid zu zweit aus einem Escape Room. Wer ist die führende Person?
Jeder 5 Minuten lang, bis wir uns die Köpfe einschlagen.
War ihr schon mal in einem Escape Room?
Nee.
Das ist eine geile Erfahrung.
Ja?
Gute Escape Rooms machen mega Spaß.
Das kann ich mir vorstellen.
Gibt es hier in Hamburg gibt's auch so
unfassbar
ein
viele.
Gruselding, auch so ein ganz krasses, oder?
Habe ich noch gar nicht, das habe ich noch nicht mitbekommen. Wir hatten halt auch vor 2 oder 3 Jahren auch eine der Macherinnen von Escape Rooms. Also von Escape Rooms. Aha. Escape Rooms. So, die haben halt auch auf dem Theaterschiff, haben die halt auch ein, Cap San Diego, haben die halt auch ein Escape Room. Und das war voll interessant, sich mit der zu unterhalten. Das ist eine richtige Gamerin.
Ah.
Wer von euch ist der, wer von euch ist, wer von euch ist die Person, wo man sagen müsste, Vorsicht, Spielsucht. Glücksspiel kann süchtig machen. Wem müsste das man das eher sagen?
Ich glaube, das wäre ich, oder?
Ich glaube auch. Ich würde das auch dir zuschieben, ja.
Ja, also ich glaube, wenn irgendjemand mit Rubbellosen vom Reden
zu. Ja, Rubbellose oder die Slot Machines. So, also diese, ne, wo du steckst oben so einen Coin rein und dann schiebt er die quasi unten immer weiter durch, so, ja, und irgendwann
wisst ihr. In Deutschland ein einarmiger Bandit.
Nee.
Das meinst du nicht?
Nee,
Das meine ich nicht.
Du meinst dieses
Nee, diese ganz, die sind so richtig altbacken eigentlich. Das sind, du hast halt wirklich so ein, also wie so eine Münze, die du oben reinwirfst und dann schiebt diese eine Münze, schiebt halt quasi alle anderen Münzen nach vorne, bis die dann alle irgendwann, also die müssen so da vorne in so ein Loch geschoben werden und dann fallen die da runter und dann kriegst du quasi noch mehr Münzen.
Ich habe schon mal gesehen, ja, das machen Menschen. Das ist total unlukrativ.
Voll, du verlierst viel Geld, aber es macht auch Hölle Spaß.
Habt ihr schon mal auf Tour oder auch so es gibt ja diese Maschinen, will ich nicht sagen, aber diese Automaten, wo ein Greifhaken drin ist und dann schmeißt man halt einen Euro rein und dann kann man halt entweder rosane Teddys oder gute Nachbildungen von teuren Armbanduhren oder Handys.
Das ist noch gar nicht lange her.
Nee.
Hat da schon mal jemand was gewonnen von euch? Erstens.
Ach so, nee, das nicht.
Wer macht da mit und wer hat diesen Greifhahn schon mal ins Ziel gebracht?
Ich mach da mit, weil es da meistens süße Sachen gibt. Aber ich bin so anfällig für so einen Scheiß, das ist halt leider auch so. Ich weiß nicht, hier im Norden gibt es ja in Oldenburg den Kramermarkt und das ist halt irgendwie so ein riesengroßer Jahrmarkt und da waren wir halt. Und da gab es so süße, ein Plüsch, was war denn das? Irgendwie so ein Plüschkühe. Und da wollte ich mein Glück versuchen. Bin erkläglich gescheitert. Ich habe noch nicht mal verstanden, wie das Ding funktioniert. Aber ja, also anfällig auf jeden Fall.
Ich bin leider gerade voll der eBay-Kleinanzeigen-Typ geworden. Ja. Und zwar eBay-Kleinanzeigen-Typ zum Verschenken. Es ist, weil Menschen verschenken teilweise so skurrile Sachen, dass du halt irgendwie so eine albernes Seven String Metal Gitarre habe ich oben auf dem Dachboden gefunden, würde ich jetzt an jemanden verschenken, sowas reinbekommst. Und gestern hatte ich halt einfach verschenke zwei Brunnen, so zwei Außenbrunnen, ja, so Brunnen, also einfach da hat einfach jemand seine Brunnen da reingepackt und die waren zu verschenken, aber ich fand es einfach so geil, weil die so liebevoll geputzt worden sind. Also da gibt es halt auch super skurrile und auch teilweise lustige Sachen und merke halt langsam, dass ich mich in der Sucht des Coole, also das ist ja alles, das hat ja einen Grund, warum das verschenkt wird. Mhm. Aber irgendwas sagt in mir, wenn es halt einen bestimmten Nerv bei mir trifft, dann will ich das haben.
Ich meine, das war ja auch bei uns der, ich meine, wie war es, Bassdrum?
Achso, die Bassdrum. Okay.
Genau. Das ist ja eine alte Marschtrommel, die wir bei eBay Kleinanzeigen für 50 Euro geschossen haben und dann umgebaut haben und dafür nie wieder ein Ersatzfell kriegen werden.
Weil es ein ganz komisches Maß ist. Oder?
Es ist ein ganz komisches Maß. Es ist nicht 27 Zoll.
27,85 Zoll, keine Ahnung. Also man muss es so spezial anfertigen lassen tatsächlich.
Mit ganz bestimmter Kuhhaut.
Ja, könnte man, machen wir aber nicht, weil das ist unerschwinglich auch. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Firma in Deutschland, die das herstellt. Ja, und also man muss sparsam mit den Bassdrum-Fällen umgehen.
Ach, du hast noch ein paar Bassdrum-Fälle dazu bekommen, oder?
Nee, wir mussten dann tatsächlich recherchieren, wo man das herkriegt und wer das noch macht. Mhm. Und also so diese gängigen, keine Ahnung, Music Store, Thomann-Geschichten, verkaufen die einfach nicht. Also die haben uns irgendwie alle angeguckt und Kopfschütteln gesagt, so nee, nie gesehen.
Was witzig ist halt, denn einfach, dann habt ihr ja euren Gig auf so einem Nerd-Festival und ihr seid noch gar nicht auf der Bühne, aber die Nerds und die Nerdinnen kommen halt vorbei und gucken sich halt an. Erstens, nicht nur, was hat der Gitarrist auf seinem Board an Effektgeräten, sondern einfach so, oh krass, ey, guck mal, was die da spielt, wo die das wieder her hat. Ich weiß es auch nicht.
Ja, voll.
Mach mal ein Foto, mal gucken, vielleicht kriegen wir das irgendwo, wo gibt es das eigentlich her? Und man selber denkt so, ja, das haben wir bei eBay Kleinanzeigen aber gefunden. 50 Euro.
Ich meine,
war eine zufällige Entscheidung.
Ja, war eher eine bewusste Entscheidung eigentlich. Ne? Es war so ein bisschen bei uns die Idee halt eben auch, so, wenn wir schon so gelangweilt von dem ganzen Perfektionismus sind, dann müssen wir eigentlich auch in den Instrumenten runtergehen. Und dann dachten wir uns, ja gut, dann gibt es halt irgendwie günstige Instrumente und dann gucken wir, dass man das irgendwie zum Klingen bringt. Und also es war jetzt auch nicht nur einmal, dass irgendjemand diese Bassdrum gesehen hat und sich irgendwie überlegt hat, scheiße, können wir da nicht irgendwie eine andere herkriegen, weil die besser klingt, so, ne?
Und dann kommen wir halt an und sagen so, okay, nee, das ist aber genau die Bassdrum, make it work. Das ist genau das Gleiche. Meine Gitarre ist ja auch eine Gitarre, die wir für 80 Euro bei eBay Kleinanzeigen bekommen haben. Die hat einen Sustain von einem Banjo. So, also da ist, die klingt per se erstmal scheiße. Aber
bist du Linkshänder oder spielst du nur andersrum?
Ich bin Linkshänder.
Ah.
Also ich bin kein False Lefty in dem Sinne. Genau, und
weil ich habe nämlich auf dem Video gesehen, dass du die Gitarre anders herum spielst, beziehungsweise halt auch von den Strings halt runter, glaube ich, ne?
Genau. Genau, aber das war halt auch irgendwie so ein bisschen unser Credo bei Force Lefty, zu sagen, so nicht nur Reduktion in der Anzahl der Instrumenten, sondern auch die Instrumente selbst. Es war eine ganz klare Entscheidung. Wir hatten Instrumente bevor wir einen Song geschrieben haben. Es war einfach, das sind jetzt die Instrumente, Punkt, aus, Diskussion beendet. Dann wird nicht mehr noch, ah ja, aber die Gitarre könnte besser klingen oder die Bassdrum könnte besser klingen, sondern also, Punkt, aus.
So, die Bühnen werden größer. Das Album ist cool. Irgendein Song da drauf, Daddy, wird halt TikTok-Hit, weil es einfach so ist, weil es so gesagt wird. So, Bühnen werden größer. Dann sind's halt nicht nur die Liebhaber-Festivals, sondern man sagt so, okay, der Hit hat so eine übergroße Spannweite von, boah, wir brauchen, das sind 18 Uhr, 19 Uhr, das sind die Timings. So. Wenn jemand sagen würde, ja, das ist ganz cool zu zweit, aber können wir dann hier nochmal so einen Sound machen? Seid ihr denn gewillt, auch zu sagen, wir nehmen uns jetzt noch eine Hired Gun mit als gegebenenfalls Keyboarder, Keyboarderin oder Gitarrist, Gitarristin oder Percussionistin? Also wie groß könnte dieser Witz eigentlich werden?
Nö.
Wir sagen per se erstmal nein. Was dann kommt, aber wir schauen erstmal, wie weit, also wir sind da ja auch wirklich sehr, sehr streng oder haben ja auch irgendwie unser Konzept einfach auch sehr, sehr deutlich.
Und deshalb glauben wir auch nicht, dass wir jemals auf riesengroßen Bühnen spielen werden, aber das ist okay.
Das ist auch gar nicht, aber manchmal, man weiß es ja nicht. So, manchmal weiß man es ja wirklich nicht, was da auf einmal mit irgendetwas passiert, wenn etwas so den Zeitgeist auf einmal so dreht, dass man es überhaupt gar nicht mehr, wie kann das sein, dass das passiert?
Aber das Spannende, glaube ich, bei uns oder das, was uns auch so Lust macht, immer weiter auf diese Band, ist halt eben auch, dass wir uns so limitieren und dass wir eben sagen, nein, es gibt keinen weiteren Menschen, der da irgendwie unsere Band jetzt quasi bereichern wird, sondern wir müssen ja jetzt auch, wir sind ja auch quasi gerade auf Tour und dann müssen wir ja auch schauen, wie wir so ein Set gefüllt kriegen, ohne dass es langweilig wird. Und wie schaffen wir das? Wie schaffen wir so einen Setaufbau? Wie schaffen wir das, die Elemente zu bedienen, die wir haben? Und wir sind aber nur zu zweit. Und das ist schon einfach irgendwie für uns auch eine tolle Herausforderung bisher. Und da wollen wir, glaube ich, auch einfach bei bleiben.
Okay.
Und bisher war es halt auch einfach so, dass diese Limitation eigentlich eher befreiend war als alles andere. Weil wenn man einmal diese Dämme gebrochen sind und man sagt, okay, dann kommt der Hi-Hat Gun und dann hast du noch einen Keyboarder und dann hast du vielleicht noch einen Bassisten dazu. Dann, wo ist Stopp? Dann
kommt der Kinderchor dazu.
Genau. So.
Und genau. Ja, ich habe Sigur Rós gesehen auf dem Hurricane boah, das muss 2003 oder 2004 gewesen sein, da haben die noch im Zelt gespielt. Mhm. Und da waren die ja eigentlich zu dritt, normalerweise. Aber da haben die für ihre Tour wirklich einen Kinderchor mitgenommen.
Oh, wow.
Also, beziehungsweise einen jugendlichen Chor, würde ich einfach mal sagen. Weil die haben nachts um 0.30 Uhr gespielt. Und ich habe ja auch das erste Mal da gesehen und habe gesagt, was ist denn das gerade? Wie krass. Also Sigur Rós und dann halt so 20 junge Kids halt dahinter, die halt cool. Alles, das war so wahnsinnig. Cool. Musste ich halt nur gerade dran denken. Also im Sinne von, wann darf man, weil ich das komplett nachvollziehen kann, wenn man ein Konzept hat und bei euch ist es halt limitiert, wie viel geht eigentlich gerade und wann ist aber mehr trotzdem limitiert? Mhm. Also wann kann mehr trotzdem limitiert sein? Hm? Fragezeichen.
Mhm. Fragezeichen.
Jetzt wird es ein richtiger Küchenplausch. Man könnte, ja, genau. man könnte jetzt wirklich denken, ich habe gerade einen Joint in der Hand gehabt. Leute, wann ist mehr limitiert?
Nein, es ist ja wirklich auch eine Frage, was ich meine, jetzt habe ich meine 3-4 Carlsberg drin und dann dein Traumpaar. Und jetzt wir haben ja zum Beispiel auch bei dem Album, es stand im Studio, stand, ich habe keine Ahnung von diesen Namen, irgendwelche Orgel-Nerds werden jetzt sagen, oh, das war jetzt die
Hammond.
Ne?
Schmeiß ich einfach nur mit rein. So. Ist das was ich mir merken kann.
Ja, ja. Genau. Matthias wird schimpfen jetzt.
Matthias wird richtig schimpfen. Ich weiß nicht, welche Orgel es war. Mhm. Aber das war so eine Orgel, die klang zuerst wie diese typische Eishockey-Orgel. Diese. So, aber die konnte man halt durch Verstärker jagen und die hatte irgendwie so einen schönen, schäbigen, geilen Sound. Der, ja. Und die haben wir dann doch auf 2 oder 3 Songs zum Overdub verwendet. Also da haben wir es dann auch geöffnet. Also sonst ist das komplette Album halt wirklich live eingespielt. Weber an den Drums, Gitarre, Wham Bam, Thank You Ma'am. Aber wir drückten halt immer so im Vorbeigehen auf diese coole Orgel, weil die so unfassbar cool aussah und auch so cool klang. So. Und es bot sich einfach an. Und dann haben wir die Songs, die in C-Dur waren und man nicht so viele schwarze Tasten benutzen musste, haben wir dann auch hin und wieder diese Orgel eingesetzt. Mhm. Also das tun wir dann schon, wenn es einfach, ja. Jetzt sind wir doch nicht so konsequent, fuck.
Ja, ich glaube, wir lassen uns immer schon so einen kleinen Spielraum, wenn es Spaß macht. Aber ich glaube, so um konsequent jemanden mit reinzuholen oder konsequent jetzt zu sagen, jetzt stellen wir aber noch ein Piano mit auf die Bühne oder so, um das zu bedienen, dann wäre es, glaube ich, irgendwann einfach zu viel. So, dann würden wir uns wahrscheinlich, genau, so wie Tom schon gesagt hat, ne, wenn man einmal die Tore einreißt, dann war es das, glaube ich.
Und ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung bei uns, dass der Song, und das hast du gerade, und wirklich nochmal danke für dein Feedback, der Song muss tragen. Ein guter Song muss nur mit Akustikgitarre funktionieren.
Der am Lagerfeuer.
So, genau.
So wie auch auf der Straße, so wie überall muss, ja.
So, und so müssen unsere Songs, die es dann aufs Album schaffen, auf 3 Trommeln und 3 Saiten funktionieren. Und wenn sie nicht damit funktionieren und man denkt, oh ja, aber der Song wäre erst gut, wenn wir den Kinderchor im Hintergrund hätten. Dann sind wir eher dazu geneigt zu sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht der Kinderchor, der fehlt, sondern dann ist vielleicht der Song einfach noch nicht gut genug.
Ich reflektiere gerade über mein ich fand das einfach früher, also die Möglichkeiten zu haben, so einen Kram zu haben, fand ich halt immer geil.
Ja klar, aber man verliert
macht
sich
auch
halt
voll Spaß.
Man verliert sich halt voll in der Masse und in den ganzen Sein und was man noch alles machen kann.
Genau.
Und wir hatten mal eine Situation, wir haben an einem Festivaltag gespielt, in meiner Band, wo auch Seed gespielt hat. Mhm. Und unser Mischer, den wir damals mitgenommen haben, der war damals für mich halt schon ein bisschen älter. So alt war er noch gar nicht, irgendwie Mitte 40. Und der hat ein Seed gesehen und meinte halt einfach auch nur so, das ist geil. Das ist geil zu mixen, Seed. Mhm. Wieso? Ja. Die Pausen, wo nichts passiert, das ist das, was geil ist bei Seed.
Lücken lassen.
Lücken lassen. Alles, was nicht bespielt wird, ist geil, was sieht. Und man so, ey, da sind aber gerade 15 Leute auf der Bühne. Mhm. Und das ist das nächste Geile. Die wissen, wann man die Fresse hält. Ja, wirklich. Die wissen halt, wann das funktioniert. Also, ah, okay. Und deshalb klingen die auch viel härter, ohne eine einzige E-Gitarre da zu haben.
So. Und ja. Ich bin der Überzeugung, dass viele Musiker einfach nicht wissen, weil man halt auch einfach mal
die Fresse hält.
So. Es ist so. Es ist einfach so.
Ich weiß gar nicht, ob das so ein Podcast drauf gewesen ist. Ihr habt ja auch schon gesagt, dass ihr keine Ansagen macht. Aber ich glaube, das habe ich am Anfang des Podcasts mit aufgenommen.
Deshalb müssen wir jetzt gerade auch so unfassbar viel Bier trinken, damit wir nicht die Fresse halten. Wir hatten einen Gig, da mussten wir viel reden, weil da warst du auch sehr schwanger.
Da war ich auch schwanger.
Und dann warst
du war so lange schwanger.
Und dann haben wir versucht, irgendwie so Pausen zu generieren, indem wir geredet haben. Und wir sind nicht gut drin.
Es kam nach diesem Gig, kam eine Frau zu uns und meinte, hey, ey, super gespielt, das hat voll Spaß gemacht, ne? Ich kaufe auch was und so, ne? Viel Erfolg auch mit dem Kind und so. Aber ey, tut mir eingefallen, bitte könnt ihr aufhören zu reden auf der Bühne. Und irgendwie hat sie so ein bisschen, glaube ich, das ausgesprochen, was wir immer gefühlt haben. Und wir haben einfach eh nie geredet auf der Bühne. Und wenn wir es vermeiden können zu reden, dann vermeiden wir es gerne. Es ist aber auch total schön, mal in so einem Podcast zu sein und irgendwie da auch noch mal über den eigenen Schatten zu springen und,
das ist wirklich Premiere
und zu reden.
Für uns.
Echt? Ja. Wirklich? Ihr wart doch nicht mit einem Podcast oder in irgendeiner Form? Also ich finde, das macht ihr aber relativ, ne, also macht ihr schon relativ gut.
Wir hatten jetzt einen, so, aber bisher konnten wir es immer gut schriftlich machen.
Seid ihr so, manchmal ist es ja auch wirklich so.
Wie so Bankdrücken in der Schule, weißt du, so nee, aber ich gebe einen Zettel ab, so, danke.
Dadurch, dass ich schon so lange Musik mache, ist es ja irgendwann so gekommen, dass Interviews nicht mehr, Interviews, die Person kommt vorbei zu, die Person ruft einen an zu, die Person schickt eine E-Mail mit den Fragen, die man selber eintragen musste.
Wow.
Habt ihr diesen Schritt schon gemacht? Wir haben Fragen. Bitte tragt eure Antworten selber schriftlich ein.
Ja.
Bei mir ist es so, ich bin so ein Narzisst geworden, dass ich irgendwann, bitte die Fragen mit der ganzen Band, aber wir hatten null Zeit. Das heißt sozusagen, ich habe mir immer gedacht, was die Leute sozusagen in dem Moment sagen und habe so ein kleines Stück dazu entwickelt. Das heißt sozusagen auch Witze mit eingebaut, wo halt manchmal die Fragen, die gestellt worden sind, dass du da so ein Running Gag über dieses ganze Interview gehabt hast. Und ich habe wirklich so einen ganzen Tag Zeit genommen, dass halt ein Running Gag halt über dieses gesamte Interview gewesen ist und wie viel Zeit man sich noch gelassen hat für diese Form von Interviews, die heute einfach manchmal habe ich das Gefühl, Informationen werden einfach nur noch verschluckt im Loch des Contents.
Mhm.
Loch Content. Zwischen Loch Ness und
ich fand es irgendwann spannend. Ich habe irgendwann eine Analyse von so einem Dylan-Nerd, der auch immer sagte, in Interviews, vor allem am Anfang, hat Dylan nie auf die Fragen geantwortet. Er hat einfach immer nur das gesagt, was er sagen wollte.
Ja.
Wo ich auch gedacht habe, das ist eigentlich eine saugeile Taktik. Einfach geflissentlich die Fragen zu ignorieren und einfach zu senden, was man selbst glaubt, senden zu müssen.
Ich glaube, in einem Podcast-Format könnte das ein schönes Gespräch ergeben. So, ne? Ich glaube, für jeden Interviewer ist es Albtraum.
Das ist ein passender Punkt. Ich muss mal ganz kurz pinkeln.
Ja, mach das doch. Ich glaube einfach, das ist der Part, wo sozusagen ich mit deiner Frau hier alleine bleibe. In der Küche.
In der Küche.
Und wieder drüber sprechen.
Mit Alkohol.
Mit Alkohol.
We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.
Vielleicht habe ich die Frage nicht gut gestellt.
Vielleicht bin ich zu betrunken. Ich muss fragen, welcher Film?
Nee, genau. Du wärst reingekommen und hättest gesagt, über was habt ihr euch unterhalten? Also es geht um einen Film. Okay. Du würdest reinkommen und sagen, über was habt ihr euch unterhalten? Aha. Sie würde sagen, Shopping. Mhm. Und ich würde sagen, Fußball? Englischer Film. Und ich bin mir gar nicht sicher. Human Traffic. Kennst du?
Nee.
Nein.
Kenne ich auch nicht.
Empfehle ich dir.
Okay.
Das ist ein Film, der auch im Zuge von Trainspotting Danny Boyle hat den gemacht, und ich weiß gar nicht, von wem Human Traffic ist, aber der kam so in dem Fahrwasser von Trainspotting halt auch mit drauf und beschreibt halt einfach die Gore-Fire-Speed-Szene in England und genau, da gibt es so eine Situation, dass halt man über ein ganz anderes Thema spricht und irgendjemand kommt halt vorbei und sagt, was redet ihr? Und die Girls sind halt einfach so total schubladenmäßig.
Shopping? Ach doch, ich glaube, ich kenne sogar die Szene. War das nicht so?
Football?
Ist das Trainspotting? Das ist Trainspotting.
Ehrlich?
Ja.
Ich dachte, das wäre Human Traffic.
Nein, das ist Trainspotting.
Guckt euch Human Traffic an. Man könnte die beiden verwechseln.
Ja, ich habe ja noch nicht mal Trainspotting gesehen. Schande über mich, deswegen.
Also wir müssen auf jeden Fall gleich aufhören, weil wir nämlich schon die eine Stunde Marke überschritten haben und weil wir halt auch schon die Alkoholmarke überschritten haben, was aber sehr, sehr gut ist. Erstens, bitte schau mit deiner Frau Human Traffic an.
Okay.
Trainspotting an. Also erst Trainspotting und dann meinetwegen Human Traffic. Aber es gibt Filme, die müssen geguckt werden. Ich versuche gerade meiner Liebe Alien zu zeigen.
Oh ja.
Und auch einfach gerade, weil der, wenn man ihn halt jetzt sieht und einfach sagt, das ist 1979 passiert. Mhm. Das ist absolut iconic, was da passiert ist. Erstens, erste große Heldinnen.
Ja.
Also jemand, der eigentlich, da sollte eigentlich irgendjemand anderes gecastet werden. Ein Mann. Aber Sigourney Weaver ist halt auf einmal so als Schauspielerin, die niemand kannte, Heldin, und dann Effekte und sowas. Das ist geil. Das ist, warte mal, fast 50 Jahre her, ja. Aber es ist ein richtig guter Film.
Ja.
Du musst dir den anschauen. Deshalb finde ich halt immer wichtig, halt seinen Partner in ich.
Ja, aber vor allem, man muss ja auch immer Kunst in Anbetracht der Zeit.
Ja, voll.
Also ich finde das immer total wichtig.
Du guckst nee, ich gucke halt einfach gerade, ob wir noch genügend Energie haben, weil Phantomspeisung und so.
Ach so.
Wegen Zeit, zeitlos.
Genau, und dann sind wir wieder Time Will Tell, keine Ahnung. aber ich finde das auch mal total wichtig, sowohl Filme als auch Musik irgendwie immer in Anbetracht der Zeit zu verstehen, wo es herkam. Keine Ahnung. Also wenn man The Who oder The Kinks damals gehört hat, 1965, das vielleicht heutzutage als irgendwie, keine Ahnung, 60s Vintage Pop Song, aber das erste Mal, du hast noch nicht mal irgendwie eine fucking Fender Stratocaster oder eine E-Gitarre gesehen. Und dann gehst du auf ein Konzert, siehst das erste Mal eine E-Gitarre. Das ist das erste Mal, dass du diese brachiale Lautstärke hörst und spürst. Und dann zerstört einer noch diese Gitarre, wie Pete Townsend es gemacht hat. Das muss doch der harteste Death Metal, keine Ahnung, Hardcore-Punk gewesen sein, den man sich hätte vorstellen können. Heutzutage, wenn man es dann hört, ist es so, ja, keine Ahnung, so. Was ist Pictures of Lily? Interessiert doch keine Sau, es ist so Pop. Aber damals muss es doch
mindblowing gewesen sein.
Absolut, oder?
Ja.
Und deshalb auch Aliens. Das ist immer in Anbetracht der Zeit.
Ich finde Alien immer noch sehr gruselig, muss ich gestehen. Ein toller Film.
Ja, aber halt auch mit den Möglichkeiten.
Mit den Möglichkeiten.
Also ich muss ja wirklich drin. sitzt halt als absoluter Nerd und sagst halt einfach die ganze Zeit immer, du musst dir aber vorstellen, das ist nicht digital aufgenommen, die haben das mit dem Film, die mussten das per Hand schneiden und da saß jemand wirklich im Kostüm drin und diese ganzen Sachen mussten gebaut werden und da waren so viele Leute, die halt so nerdig gewesen sind und die haben gesagt, ey, was dieser Giga gemacht hat, das will ich alles bauen, da habe ich richtig Bock drauf, gib mir eine große Lagerhalle, ich baue das.
Das hat ja auch jemand getan, ja, ne? Genau. Das ist ja das Verrückte.
Richtig, und jemand hat gesagt so, ja, wir haben ja nun das und das Budget und wir können das so, also, ah ja, baue ich auch so, finde ich richtig geil. Und dann müssten da unfassbar geile Saufpartys stattgefunden haben. Irgendjemand zieht sich noch das Alien-Kostüm halt an und
eine Fischwurst gemacht.
Und sagt halt einfach so, ah ja, ich meine, ist ja letztes Jahr abgeredet, kann ich dann noch mit irgendwie draußen irgendwie noch auf der Straße rumlaufen. Ja, wir begleiten dich. Es wird richtig lustig. Ist doch gerade Halloween. Ist doch, ich weiß es nicht. Zum Abschluss zu finden, ist es halt dieses, wir sind ja immer kurz auf AI gegangen und das allen einfach alles ankotzt und so. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ob das, es ist alles, was halt so wichtig ist oder was halt so schön ist, ist so, ist dieses prozessorientiertes Arbeiten. Das heißt, du steuerst auch ein Projekt halt hin, du willst irgendwas fertigstellen und der Weg dahin ist eigentlich das, wofür es sich lohnt, Kunst halt zu machen. Mhm. Und am Ende kommt irgendetwas heraus, aber das ist halt noch lange nicht so erfüllend wie der Weg, der dahin führt, weil du so viel aufnimmst und dadurch, dass halt unsere Gesellschaft beziehungsweise auch unsere Form, Kunst zu leben und Kultur zu leben, so schnell geworden ist und alles dann halt auch noch abgekürzt wird durch halt KI, fällt dieser Weg irgendwann komplett flach. Das heißt sozusagen, du bist halt eigentlich schon sofort beim Ergebnis. Du gibst halt ein und ein Prompt, bekommst dein Ergebnis und kannst gar nicht diesen Weg halt gehen, um neue Sachen halt aufzunehmen. Was will ich damit sagen? Nix. Ich würde sagen, ich fand's schön, dass ihr hier in diesem Podcast gewesen seid. In der Küche, bei mir zu Hause und mit mir Alkohol getrunken habt.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen, vielen Dank.
Hat super viel Spaß gemacht.
Es war schön in deiner Küche.
Cool. Ich hoffe, es war auch schön für euch in der Küche. Wir haben ein Album, das rauskommt.
Am 28.11.
Die nächste Single kommt aber schon raus am Morgen, heute, Freitag, heute.
Gestern.
Das Album gibt es natürlich auf allen Streamingdiensten und Portalen. Wir haben aber auch wunderschöne Vinyl, weil ich nicht schon geschenkt bekommen habt, in einer Limited Edition, sagen wir einfach mal von 100.
Ja, genau, seid schnell.
Seid schnell. Die es zu bekommen gibt, entweder auf eurer Seite.
Ja, auch, also wir haben so eine Website, da gibt es dann auch so einen Link, da kann man das dann pre-ordern und so, ja.
Findet ihr richtig geil. Leute, die Vinyl kaufen, sind richtig geil, oder?
Ja, genau.
Super.
Ja. Super. Das nächste Mal live in Hamburg kann man euch sehen.
Boah, gute Frage.
Gute Frage. Wir haben echt viele Leute, die danach fragen. Wir haben aber keinen Termin. Wir arbeiten.
Vielleicht kannst du uns sehen.
Ja, wir arbeiten gerade schwer daran, einen Termin hier im Norden zu finden.
Das nächste Mal live kann man euch sehen. Wann?
Nächste Woche Montag. In Dresden.
In Dresden?
In Dresden, im Ostpol und dann im Lag in Berlin. Erst am 27. in Dresden und am 28. in Berlin.
Okay, cool. Dann würde ich einfach sagen, ich wünsche uns allen eine gute Nacht.
Gute Nacht.
Danke, dass ihr hier wart.
Cheers.
Danke fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Tschüss.